Herzlich willkommen, liebe Freunde. Es ist 2025. Wir begrüßen euch zum Podcast von Coffee and Chainrings. In der Zwei-Brüder-Kolumne, Axel und ich, beginnen dieses Jahr. Erstmal, ja, hallo Axel.
Hallo T-Racer.
Genau, ich bin der T-Racer und allen Zuhörern wünschen wir an dieser Stelle noch ein frohes neues Jahr und hoffen, dass ihr gut reingerutscht seid, die Weihnachtsfeiertage gut verbracht habt und ja, entweder im Kreise eurer Lieben verbracht habt, in aller Ruhe und Besinnlichkeit oder vielleicht auch den ersten kleinen Trainingsblock absolviert habt. Und wie es uns ergangen ist, wir waren das letzte Mal on air, Axel, am 14.11., also ungefähr 6-7 Wochen her. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir einfach mal so einen kleinen Zwischenstand geben, was wir so erlebt haben, was wir gemacht haben und wie es uns so geht.
Das ist ein guter Plan. Quick und dirty heute durchs Thema.
Ja, genau. Genau, die Bucketlist ist relativ kurz, aber es wird sich sicherlich entwickeln und wir werden einiges zu erzählen haben. Du bist so ein bisschen ins Training eingestiegen inzwischen.
Ja, ist richtig. Aber fangen wir kurz an im November noch, nachdem wir den Podcast aufgenommen haben. Wir haben uns ja auch kurz über so Supplemente und so unterhalten und dann kam irgendwann dieser Black Friday und ich habe mich dann doch hinreißen lassen, dieses sagenumwobene Magnesium, Dreifach-Magnesium zu erwerben in so einem Angebotspaket und wir nehmen das jetzt täglich ein. Aber was soll ich sagen, ich fühle mich nicht schlechter dadurch. Aber ob ich mich dadurch besser fühle, kann ich auch nicht sagen. Also sprich immer vorm Schlafen gehen, so eine halbe Stunde, so einen Scoop einrühren in ein Gläschen Wasser und der Prosa folgen soll es ja den Schlaf fördern. Ja, wie gesagt, ich kann die Effekte nicht so spüren. Ich bin dann ja umgestiegen von dem Diasporal-Magnesium jetzt auf dieses teurere. Ich fühle mich dabei gut, aber ich kann nicht sagen, ob es jetzt an dem Magnesium liegt, dass ich mich gut fühle. So ganz allgemein.
Nimmst du es jetzt schon seit wann haben wir es gekauft? 6 Wochen? 4 Wochen? Ich weiß es gar nicht mehr genau.
Ich nehme es seitdem. Ich habe es, glaube ich, an 2 Tagen mal vergessen. Aber an dem nächsten Tage, wo mir das gewahr wurde, kann ich jetzt auch nicht sagen, dass ich dadurch einen schlechteren Schlaf hatte. Jetzt ist natürlich die Frage, wie lange hält denn so ein Magnesiumvorrat im Körper vor? Das weiß ich nicht. Da bin ich in der Wissenschaft nicht so weit drin. Ja, ich nehme das jetzt erstmal, aber Effekte spüre ich nicht wirklich.
Ich war ja recht euphorisiert am Anfang. Ich nehme es ja auch, aber inzwischen habe ich es komplett vergessen. Mir ist es vorhin wieder eingefallen, als wir beschlossen haben, dass wir uns heute zusammensetzen, dass da ja mal was war. Und ich habe das dann auch genommen. Es schmeckt auch gut, geht auch gut runter. Also ist nicht zu süß, nicht zu sauer, nicht zu... Keine Ahnung, also es ist geschmacklich gut. Abends so ein Glas mit so einem Scoop. Und tatsächlich habe ich in der ersten Nacht, als ich es genommen habe, habe ich komplett durchgeschlafen, weiß ich noch. Und es hat sich im linken Oberschenkel oben auf dem Quadrizeps so ein ganz leichtes Puckern eingestellt. Ob ich das jetzt auf die Magnesiumeinnahme zurückführen kann, weiß ich nicht. Ich habe trainingstechnisch nichts anderes gemacht als sonst auch. Auf jeden Fall war das eine Veränderung, die ich bemerkt habe. Und dann habe ich eine Woche lang auf jeden Fall sehr, sehr gut geschlafen und bin nachts nicht aufgewacht, sondern bin eingeschlafen und morgens mit dem Wecker ausgeruht und traumlos, erinnerungslos hatte ich die Nacht verbracht und habe mich tatsächlich auch gut gefühlt. Und war da wirklich positiv, was diese Einnahme betrifft, gestimmt. Und inzwischen muss ich aber sagen, nach 14 Tagen war es dann tatsächlich so, dass ich nachts auch wieder genauso aufgewacht bin wie vorher und einfach wach war. Obwohl ich es genommen habe und jetzt inzwischen ist es unregelmäßig geworden, weil ich es einfach vergesse. Also ich habe nicht mehr den Drang da, das tatsächlich zu nehmen, so wie es zu Beginn war, mit diesen positiven Effekten, die sich zunächst eingestellt hatten, weil diese positiven Effekte jetzt einfach nicht mehr vorhanden waren.
Spannend, aber auch nicht erklärlich, ne? Für uns
Laien. Nein, überhaupt nicht. Soll auch kein Bashing sein oder so einfach ein Erfahrungswert, den ich jetzt getroffen habe. Ich habe es insgesamt jetzt, glaube ich, weiß ich nicht, 3 Wochen mal durchgenommen. Die Hälfte ist ungefähr weg, glaube ich. Und Ja, jetzt waren wir ja auch unterwegs, kommen wir gleich nochmal drauf. Ich würde jetzt nochmal wieder einsteigen, aber wie gesagt, ich befürchte, dass ich es nicht regelmäßig hinkriege.
Ja, ich glaube, es hängt auch ganz viel noch von der sonstigen allgemeinen Ernährung ab. Ne? Also jetzt über die Feiertage hat man vielleicht auch einfach fett gegessen und das liegt dann noch schwer im Magen, weil es vielleicht auch später war als sonst. Oder hat sich, weil man eben ein paar Tage frei hatte, dann sich auch gut gehen lassen und auf dem Sofa nochmal zu späterer Stunde irgendwie den Magen vollgeschlagen mit Süßkram oder Snacks oder wie auch immer. Das ist ja auch nicht unbedingt förderlich dann, wenn der Verdauungstrakt dann noch belastet ist und den Schlaf beeinflusst dann auch.
Möglich, möglich. Also ich sehe es aber genauso wie du. Also man fühlt sich einfach gut dann auch dabei. Ne? Also weiß nicht, ob das darauf wieder zurückzuführen ist, aber in der Phase, wo ich gut geschlafen habe, habe ich mich dann natürlich auch gut gefühlt. Und ob das dann durch das Magnesium kam, wüsste ich jetzt nicht, wie wir das verifizieren sollten. Es ist einfach so gewesen und mal gucken, wie es weitergeht.
Was mich zu einem nächsten Thema bringt, was wir auch im letzten Podcast hatten, nämlich deine Eistonne. Das würde mich echt interessieren, wie du jetzt mit den kälteren Temperaturen zurechtkommst, falls du es denn noch praktizierst.
Tue ich. Am Wochenende, Samstag, Sonntag, an beiden Tagen. Unter der Woche, morgens vor der Arbeit, mache ich es nicht. Wenn ich mal frei habe, mache ich es morgens auf jeden Fall nach dem Aufstehen. Es ist aber eine Herausforderung geworden, weil die Temperaturen jetzt ja deutlich auch weniger geworden sind. Und bin dann inzwischen auch bei fast 4 Minuten gewesen schon. Bei Wassertemperatur 4 Grad oder so. Diese euphorisierende Wirkung, wie sie die ersten Male sich eingestellt hat, also deutlich spürbar im Körper, war dann am Ende nicht mehr so da. Aber der positive Effekt ist immer noch gegeben, weil ich bin seitdem nicht krank gewesen.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Obwohl um mich herum die Familie mehrfach Infekte hatte und es nicht gut ging. Die Lütsche hatte, war ganz, ganz doll krank und die Mama auch, jetzt jüngst erst wieder. Und gut, mal so ein bisschen Nieser oder mal so ein leichtes Halskratzen habe ich gehabt, aber nicht zu vergleichen mit der Phase, in der wir uns jetzt befinden, vor einem Jahr. Weil da war ja Land unter bei mir. Und das führe ich tatsächlich auch auf die Eistonne und das Immunsystem zurück. Also klopfen wir mal auf Holz und hoffen, dass es auch so bleibt. Denn die Trainingswerte, die ich zurzeit zu leisten vermag, die sind auch vielversprechend. Und das führe ich darauf einfach auf zurück, dass ich jetzt eine lange Phase hatte über den Winter, wo ich kontinuierlich was machen konnte, ohne Zwangspausen einlegen zu müssen.
Ja, das macht mir Angst.
Muss es ja nicht. Wir haben ja
kein Team-Event.
Wir haben kein Team-Event dieses Jahr. Oh, wir müssen ja schon von diesem Jahr jetzt sprechen. Jetzt haben wir es ja geschafft. Jetzt sind wir ja über einen Jahreswechsel raus. Ja, genau.
Aber eine Frage noch kurz zur Eistonne. Du sagtest, du bist jetzt bei 4 Minuten. Ich dachte da, diese 2, 2,5 Minuten oder was du da hattest, dass das so ein Standard ist und dass man da gar nicht erhöhen müsste. Oder sollen jetzt die längere Zeit dann noch bessere und mehr positive Effekte verursachen?
Das weiß ich nicht so genau, aber es fühlt sich einfach gut an. Also am Anfang ist es ja so, wenn was neu ist, dann muss sich der Körper erst dran gewöhnen. Und ich hatte dann auch echt irgendwann kalte Füße und es wurde dann auch so im Kern, sage ich jetzt mal, so, dass ich mich nicht mehr wohl drin gefühlt habe im Wasser. Und dann bin ich halt rausgegangen und das war dann immer so 2 Minuten, die sind auch relativ schnell um. Und dann ist es halt so gewesen, dass ich mich wirklich sehr wohl gefühlt habe und dann waren es auf einmal 3 Minuten und jetzt war ich irgendwann tatsächlich bei 4 Minuten. Ich habe es jetzt unter der Woche mal montags gemacht, weil montags habe ich ja Spinning-Kurs und hinterher geht es dann in die Sauna und nach der Sauna setze ich mich dann auch mal 3 Minuten da in so eine Eistonne oder in so ein Außenkühlbecken. Das ist jetzt nicht so ganz eiskalt, aber das ist dann natürlich nochmal was anderes, wenn man eh schon so vorerwärmt ist, als wenn man morgens nach dem Aufstehen aus dem warmen Bettchen geht, wenn man aus der Sauna kommt. Es geht jetzt wieder an, auf jeden Fall. Und das ist so eine Geschichte. Ich glaube, da gibt es tatsächlich messbare Effekte, die sich positiv auswirken. Auf mich, individuell.
Ja, dann dranbleiben.
Toi, 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 wir klopfen auf Holz. Also nicht, dass wir jetzt drüber sprechen und morgen läuft die Nase.
Ja, nee, wollen wir nicht.
Ja, genau. Nee, aber was hast du gemacht? Du hast, glaube ich, so ein paar Einheiten hast du inzwischen auch schon trainiert. Ich meine, deine Saison, Wettkampfphase ist noch ein bisschen hin im Vergleich zu meinen ersten scharfen Events, die kommen. Aber so ein bisschen hast du ja auch schon was gemacht.
Ja, genau. Ich bin so ein bisschen durch die Portale gehoppt, sage ich jetzt mal, und habe diverse Online-Plattformen genutzt, um da, ja, wie man so schön sagt, zu swiften als Oberbegriff, so ähnlich wie Tempo. habe aber noch so ein Abo bei Join abgeschlossen. Und das ist ja so eine Trainingsplattform, die einem ja, Einheiten vorschlägt, auch je nachdem, welches Ziel man sich dann da so gesetzt hat. So ähnlich wie Enduko, ist ein bisschen anders aufgebaut. Aber da mal kurz Werbung für den Podcast Sitzfleisch, wer ihn kennt, von Christoph Strasser. Die haben da so ein 30-Tage-Probe-Abo veröffentlicht in ihren Podcasts. Und das habe ich jetzt mal abgeschlossen und werde das auch weiterführen, wenn dann die Probe-Abo-Zeit abgelaufen ist, zumindest bis zum 24-Stunden-Rennen, weil ich das eigentlich so ganz gut finde, wie das aufgebaut ist. Man kann Trainingseinheiten, die man zusätzlich macht zu dem Trainingsplan, der einem vorgeschlagen wird, wie man vielleicht weiß, ich bin ja nebenbei noch im Tischtennis aktiv und man kann sich überlegen, ob man diese Sporteinheiten, die man da macht, in diesen Joint, ja, Entwicklungsplan dann mit übernimmt, damit er dann auch die Belastung berechnet und guckt, wie dann wann das nächste Training sein soll und in welcher Art es stattfinden soll. Oder man kann sich überlegen, ob man die draußen lässt. Und Join übernimmt die Einheiten von Strava. Aber wie gesagt, das ist dann eine Wahlmöglichkeit. Man kann sie auch einfach weglassen und dann sich nur seinem ja, Radfahreinheiten widmen und da die Entwicklung beobachten. Ja, und bin auf MyWoosh gewesen, bin auf Swift gewesen, bin bei Training Peaks gewesen und habe dann da so virtuell was hingelegt. Ich muss sagen, draußen bin ich tatsächlich seit 2 Monaten, glaube ich, nicht mehr gefahren, außer zum Brötchen holen. Und fühle mich dabei aber ganz wohl. Also mein Mountainbike verstaubt momentan im Schuppen, aber die Rolle ist dafür doch relativ gut genutzt worden. Lag natürlich auch daran, dass ich vor Weihnachten eine Woche Überstunden abbauen konnte und da dann entsprechend ein bisschen Zeitfenster war, um mich dann auch jetzt dem Einstieg in die Trainingssaison zu widmen. Zwischen den Jahren waren durch die Feiertage natürlich auch Möglichkeiten da. Jetzt ist der Arbeitsalltag wieder eingekehrt mit der ersten 5-Tage-Woche. Und jetzt muss ich mal gucken, wie ich das dann noch aufrechterhalten kann. Also der Wille ist da. Und durch die Vorgabe von Join, bisher habe ich alle Einheiten eingehalten, die er mir vorgeschlagen hat. Das ging dann bis zu 2 Stunden auf der Rolle.
Oh, das ist schon ganz ordentlich. Ne? Gibst du ihm da die Rahmenbedingungen, Zeitansatz wöchentlich, gibst du ihm ja vor wahrscheinlich, ne?
Genau, kannst dann in Tagen deine Verfügbarkeit eintragen. Die ist natürlich am Wochenende, habe ich die am höchsten gesetzt. Wir haben da mit Donato schon mal einen Podcast gemacht, der da auch sehr viel und breit zu Join berichtet hat. Also da, wer da Interesse hat, muss hier noch mal ein bisschen zurückgehen. Bei mir in aller Kürze, ich habe als Event ein Eintages-Mountainbike-Rennen geplant. Das ist bei Join nicht so ganz einfach. 24-Stunden-Rennen ist da nicht in der Auswahl, sondern ich habe dann einfach ein Eintages-Mountainbike-Event mit 400 Kilometer eingegeben als Rahmenbedingung und darauf baut jetzt der Trainingsplan auf. Das ist jetzt noch ein relativ bunter Mix an Trainingseinheiten. Nach einer Woche hat er mir auch einen FTP-Test angeboten. Und da ich den seit, fast einem Jahr nicht gemacht hatte, habe ich den dann auch durchgezogen und war auch ganz positiv überrascht, muss ich sagen, von der Leistung, die ich abrufen konnte. Das war ganz ordentlich. Also zumindest von dem Stand, von dem ich ausgegangen bin. Also ich bin eigentlich über das ganze Jahr 2024 hinweg habe ich so eine FTP, die nicht berechnet war, sondern wo ich dachte, aber ich habe ja eh ein bisschen weniger gemacht, einfach nur von 240 angenommen, mutmaßlich, und habe jetzt FTP-Test, hat er 273 mir angezeigt. Man merkt auch gleich, wenn die neuen Einheiten dann an dieser FTP ausgerichtet werden, dass es doch deutlich härter wird.
Interessant ist ja dann, ob du es dann tatsächlich auch schaffst, wenn du in die Schwellenbereiche gehst oder sogar leicht mal überschwellig in die Hit-Intervalle gehst oder ob du dann wirklich so ein Training auch unter Umständen abbrechen musst, weil solange wie du es schaffst und nicht völlig zerknautscht hinterher bist, bist du, glaube ich, auf dem richtigen Weg.
Ja, das war bisher dann so, dass ich es zumindest durchziehen konnte, aber ja, ich war schon exhausted.
Ne? Ja.
Also ich denke mal, es passt soweit. Und laufen war ich nebenbei auch noch ein bisschen.
Ja, das habe ich, da wollte ich drauf hinaus. Das habe ich gesehen, dass du auch die eine oder andere Laufeinheit. Also du bist im Prinzip noch relativ unspezifisch, außer auf der Rolle halt. Aber du hast ja auch noch bis Mai Zeit, ne? Also da kann man noch ein bisschen was erreichen.
Genau, das war der Stand bei mir aktuell. Verletzungsfrei, erkältungsfrei, ohne Eistonne. Und ja, ich versorge mich ja fast täglich und die Familie mit einem frisch gemachten Smoothie. Vielleicht hilft das auch, dass der Körper entsprechende Abwehrkräfte hat. Also bei uns kommt dann immer gefrorene Erdbeere, frisch gepresster Orangensaft und eine Banane in den Smoothie. Und ja, das hält mir eigentlich seit einigen Jahren, hält mich relativ infektfrei, muss man sagen.
Ja, das ist gut. Ich habe ein Bild gesehen von dir, da müssen wir drüber sprechen. Ich glaube, in Social Media ist es noch nicht aufgetaucht, aber passiert vielleicht noch. Das hast du mal irgendwo hingestellt zur Verfügung. Ausgleichssportart ist quasi der Hashtag. Und da hast du eine VR-Brille auf und irgendwie so einen elektronischen Tischtennisschläger oder Tennisschläger in der Hand und stehst im Wohnzimmer und machst Trockenübungen oder wie auch immer. Was ist das? Erzähl mal.
Ja, das ist ja so eine Virtual Reality-Brille. Die am meisten verbreiteste ist das, glaube ich, auch Meta Quest 3. Die habe ich mir auch vor, weiß nicht, anderthalb Jahren habe ich die gekauft. Und auch hauptsächlich und eigentlich das Einzige, was ich darauf mache, ist virtuell Tischtennis spielen. Unregelmäßig, jetzt halt zwischen den Feiertagen und in der freien Zeit davor, habe ich es mal wieder ein paar Tage dann genutzt und ja, macht auch Spaß. Also man muss sagen, das ist schon der Realität sehr nah. Also die Bewegungsabläufe, du hast halt diese Brille auf und siehst einen Tischtennistisch vor dir.
Okay.
Und ein Gegner gegenüber, den kannst du entweder nur als Maske oder auch als Avatar ist er dann dargestellt und den Tischtennisschläger kannst dir entweder dich in eine virtuelle Umgebung auch versetzen, wie zum Beispiel irgendeine Sporthalle, du kannst aber auch so Augmented Reality heißt das, glaube ich, dass du deine eigene Umgebung anzeigen lässt und nur diesen Tischtennistisch dann da einblendest. Ja, und da werden Schnittvariationen sind da möglich, mit Unterschnitt, Oberschnitt, so wie man das vom Tischtennis kennt. Das ist schon, da gibt es inzwischen auch professionelle Spieler. Eine Weltmeisterschaft gab es da auch erst vor kurzem. Und das ist schon der Realität recht nah. Natürlich ist es nicht vollends identisch, weil das Schlägergewicht ein anderes ist. Und
also du hast auch so einen elektronischen, virtuellen, also du hast was in der Hand auch, was wie ein Tischtennisschläger aussieht und also ein Sensor oder was?
Normalerweise hast du bei dieser VR-Brille wie bei Spielekonsolen auch einen Controller in der Hand. Also zwei Stück, einen für die linke, einen für die rechte Hand. Es gibt aber so Adapterlösungen, wo man diesen Controller, der natürlich sich nicht greift wie ein Tischtennisschläger, drauf montieren kann. Und dann greifst du halt diesen Adapter wie einen Tischtennisschläger. Das heißt, Zeigefinger lang, die Finger um den Griff drumherum und du hältst und schlägst dann so wie mit einem echten Tischtennisschläger.
Trifft man den Ball dann immer da in der Virtualität oder muss man den Schläger im Raum auch richtig positionieren oder geht da, wie kann ich mir das vorstellen? Also ich finde das total spannend.
Also tatsächlich sind ja die Handlungsabläufe und die Haltung des Schlägers ist wie reell. Du spürst auch eine Haptik. Also wenn der Ball trifft, dann kriegst du ein Klicken aufs Ohr und du merkst, also du hast keinen Unterschied und denkst wirklich, du triffst jetzt einen Ball. Es ist eigentlich ganz cool.
Okay, ja, das ist witzig. Und steht das System für sich allein oder musst du das irgendwo anbinden, an PC oder was?
Nee, diese VR-Brille wird mit deinem Router gekoppelt.
Ach so.
Und dann arbeitet die übers WLAN.
Ja, fand ich witzig, weil diesem Ding auf und dann stehst du da und in der Tischtennishaltung, aber es ist halt weit und breit kein Gegner und keine Tischtennisplatte in sich. Das
muss von außen witzig. ziemlich komisch aussehen. Ja, wenn du da drin bist, bist du echt in Game. Ne? Also du bist so in Game, dass du denkst, du spielst echt.
Ja, okay.
Ja, cool. Musst du mal ausprobieren, wenn du mich mal besuchst.
Ja, ich Swiften oder wir fahren ja jetzt auch viel auf der Training Speaks virtuell und haben da ja sogar unsere eigenen Trikots jetzt designt bei Training Speaks. Ist ja so ähnlich. Du bist halt nur nicht mit einer VR-Brille abgeschirmt von der Umwelt, sondern nimmst auch das, was neben dem Bildschirm ist, noch wahr. Aber so stelle ich mir das schon auch irgendwie in gewisser Weise vor.
Ja, du bist noch mehr in-game. Ne? Wenn du dann diese Augmented Reality und deine echte Umgebung nutzt, dann siehst du natürlich auch, wenn Familienmitglieder mal da irgendwie durch den Raum huschen. Aber das mache ich tatsächlich, dann, man braucht schon ein bisschen Platz und Radius. So. Und dann mache ich dann, dass ich mir den echten Raum anzeigen lasse, damit ich halt nicht gegen die Wand haue. Ne?
Ach so, die hat eine Kamera drin oder du guckst durch und siehst quasi im Hintergrund deine...
Genau, ich sehe mein Wohnzimmer, in das Wohnzimmer wird der Tischtennistisch projiziert mit dem Ach Gegner so. Und dem Ball.
Ah, okay. Und wenn wer durchläuft, den siehst du dann, wenn der Hund kommt den, oder?
Genau, das sehe ich.
Ach so.
Du kannst den Tisch positionieren, das geht mit dem Controller, kannst also den so ausrichten, dass du den da hast, wo du ihn haben willst. Und da wird auch der Raum mit der Kamera vermessen, dass er dann so eine Art Gitternetz angezeigt wird, wenn du drohst, den freigegebenen Raum deine Arbeit, dein Bewegungsradius quasi, der da vorgezeichnet ist, zu verlassen. Ja, dann, damit als Warnsystem. Dann kriegst du da so ein Gitternetz angezeigt in Rot. Es ploppt dann vor dir auf, nach dem Motto, hier, Vorsicht, da geht's nicht weiter.
Ich muss gestehen, ich habe noch nie eine VR-Brille aufgehabt. Kann mir das überhaupt nicht vorstellen.
Das ist schweißtreibend. Also wenn ich dann, also der Akku wird dann relativ schnell leer gesorgt. Das heißt, ich habe so auf dem Headset noch einen Zusatzakku, das ist dann auch ein bisschen Gewicht. Die Brille sitzt natürlich so eng, dass da wenig Lichteinfall reinkommt und es ist Aktivität. Ne? Also wenn ich die nach einer halben Stunde absetze, die Brille, dann ist dieses Polster schweißnass.
Ist das speziell für Tischtennis eine Brille oder kann man da andere Virtualitäten auch rein projizieren?
Das ist eine herkömmliche VR-Brille, mit der du ganz viele andere Sachen, kannst auch YouTube gucken, sage ich jetzt mal. Ne? Also okay. Ganz alle Apps, die es da so gibt in einem Meta-Store,
ach so,
okay. Kannst du dir da kaufen oder aufspielen?
Das man merkt, ich habe da mich noch überhaupt noch nie mit beschäftigt. Ich habe komplett.
Aber wie gesagt, ich habe dann nur Tischtennis. VR 11 Table Tennis heißt das, glaube ich, das Programm. Das ist also, kann man sich auch so mal angucken, wie das dann ungefähr dargestellt ist, wenn man einfach mal nachgoogelt.
Okay. Ja, witzig.
Jetzt haben wir gerade gesagt, ganz als Ergänzung noch, du spielst gegen echte Gegner. Also, dass du spielst,
ach so,
kannst natürlich auch einen Trainingsmodus machen gegen Computer. Also.
Ach so, wenn ich mir jetzt auch so ein Ding besorge, dann könnten wir da tatsächlich virtuell gegeneinander spielen.
Ja, genau. Es gibt da so ein Ligasystem, da kann man sich so Erfahrungspunkte, du steigst dann in den Rangliste auf und dann kannst du dir auswählen, ob du gegen Gleichstärke oder wie stark darf die Differenz sein zu den Gegnern, die du tust. Und dann wartest du natürlich mal manchmal eine Minute oder zwei, bis du dann einen Gegner hast. Und da gibt es dann einen Manko, der Ping, also sprich die Verzögerung der Datenübermittlung, wie der ist dann beim Ball manchmal ein bisschen schwierig. Da kann man aber so eine Ping-Verzögerung einschalten. Aber je größer diese Ping-Verzögerung ist, desto blöder wird es spielbar.
Ja, das sind
also wenn du einen hast, der in Deutschland ist und im Regelfall eine gute Netzanbindung hast, dann ist das gut. Und dann hast du da auch so gut wie keinen Leck, keine Verzögerung.
Ja, das sind diese Latenzen, mit denen wir ja im Podcast auch schon in der Vergangenheit mal reichlich zu kämpfen hatten. Aber inzwischen haben wir das ja, glaube ich, ganz gut in den Griff gekriegt mit der entsprechenden Technik.
So, kurzer Exkurs.
Ja, cool. Ja, und alles nur anhand eines Bildes, was du mal irgendwo hingestellt hast. Finde ich witzig. Jetzt haben wir ja gerade gesagt, deine Saison geht im Mai los beim 24-Stunden-Rennen. Aber heute habe ich eine E-Mail gekriegt. Aus Göttingen habe ich heute eine E-Mail gekriegt. Tour de Energy-Anmeldung ist heute möglich. Ab heute.
Ist wieder Ende April, nehme ich an. Ne? Ich habe es noch nicht gesehen.
Ja,
ich habe nur gesehen, dass es ein Trikot gibt, was jetzt ausgewählt wurde.
Ach so, das habe ich nicht gesehen. Ich habe vorhin kurz eine Dreiviertelstunde auf der Rolle gesessen und habe so ein Schwellenprogramm gefahren. Und dann macht es Ping und dann kriege ich eine E-Mail und dann habe ich schnell reingeguckt, Tour der Energy, ab heute Anmeldung möglich. Ja, und das erweitert dann ja auch unsere Saisonplanung für dieses Jahr schon wieder ein bisschen. Weil ich nehme mal an, das lassen wir uns nicht entgehen. Ne?
27.04. ist knapp 4 Wochen, 3,5 Wochen nach unserem Trainingslager auf Mallorca und das passt ja perfekt.
Ja, und 3 Wochen?
2 Wochen. 11. Mai ist, glaube ich, ne?
Ach, am 11. ja, 2 Wochen vor.
Ja, passt.
Vor dem 24-Stunden-Rennen, ja, ist die Frage, ob man an dem Wochenende nicht nochmal eine lange Einheit fährt, 5-6 Stunden, oder ob man eine intensive 3-Stunden-Einheit fährt. Ne? Das weiß ich nicht, aber ist mir auch egal. Ich habe da schon Bock zu.
Ja, sehe ich auch so. Also, ich meine, du kannst natürlich auch aus Göttingen nach Hause fahren.
Stimmt, das, wir können auch hinfahren vorher schon. Er ist ja erst um 10, oder? 10 Uhr Start. Oder so. Ah, oh, nee, lass mal. Genau. Ja, nee, siehst du, haben wir das, das war jetzt hier random, das war komplett unabgesprochen vorher. Das ist mir eben noch in den Sinn gekommen, dass wir uns da nochmal austauschen müssen, ob wir das machen. Dann würde ich mich nämlich da auch anmelden gleich direkt. Dann haben wir den Frühbucherrabatt wieder mit an Bord.
Das machen wir, das machen wir. Da ist ja auch, nee, die Osterwoche ist auch schon Anfang April, glaube ich, ne?
Nee, die Osterwoche war die nicht, Osterwoche nicht, bevor wir sogar nach Mallorca abdampfen?
Nee, irgendwie Anfang Mitte April.
Ach, stimmt,
die
genau.
Woche, die Woche, recht. Nachdem wir wiederkommen.
Ja, ja, so war es. Genau, vor lauter Planerei habe ich hab das gar nicht. Ich habe auch keinen Planer hier bei mir gerade. Wir hatten uns so viele Gedanken gemacht über unsere Saison und letztendlich steht sie ja jetzt auch. Ja. Ja, schön, da freue ich mich. Dann habe ich noch wieder ein Event mehr auf der Bucketlist für dieses Jahr. Die ist schon ganz schön vollgepropft. Wer da im Übrigen Näheres zu wissen will, der kann mal in unseren Blog auf der Homepage von Coffee & Chainrings nachgucken. Da habe ich mir erlaubt, mal meine Saisonplanung zu veröffentlichen mit ein paar Gedanken dazu. Und ja, den ersten Punkt auf dieser Bucketlist, den habe ich bereits abhaken können. Da ging es nämlich um das erste kleine Trainingslager für die Saison 25 und das haben wir zwischen Weihnachten und Neujahr war ich mit der Familie in Südtirol, in Völs, am Schlern, am Fuß der Seisealm und da sind die beiden Mädels Skifahren gewesen und ich habe das Fatbike mitgehabt und habe mir erhofft, dass die Schneelage es hergibt, dass ich ein bisschen Fahrrad trainieren kann und das ist auch zugetroffen. Da, wo wir waren, da war nicht so viel. Und ich bin dann auch mal runtergefahren, die 1000 Höhenmeter, unten unter die Brennerautobahn und bin auf den Spuren der Transalp, wo wir auf dem Radweg da so eine Überführung gefahren sind, vor 2 Jahren, glaube ich.
Also quasi auch auf den Spuren des Ötztalers?
Nee, der Ötztaler geht da nicht lang.
Nee?
Nee.
Ach so, du warst ja mehr in Südtirol schon. Ja, ja, okay.
Also der Ötztaler, da, wenn man so will, dann ist der Brenner ein Schnittpunkt gewesen, aber da bin ich ja dann nur mit dem Auto rübergekrochen. Mit dem Fahrrad war ich da nicht. Denn der Ötztaler biegt dann ja in Sterzing rechts ab in Richtung Passauertal und wir waren dann ja noch geradeaus hinter Brixen und dann links erst.
Ja, okay. Und war denn das Fatbike das einzige Bike, was du mit hattest?
Ja.
Und war auch eine gute Wahl?
Ich hatte überlegt, was ich mitnehme und habe mich fürs Fatbike entschieden, weil wenn Schnee gelegen hätte, es hat auch Schnee gelegen und ich bin auch durch Schnee gefahren, wäre das mit dem normalen Fahrrad, mit dem Mountainbike nicht möglich gewesen, weil das ist einfach dann nicht fahrbar. Aber mit dem Fatbike habe ich 4,8er Reifen drauf, bei 0,7 Bar ungefähr, ohne Federung und damit geht das einwandfrei. Und mein Ziel war ja auch nicht da richtig Mountain zu biken, sondern ich wollte versuchen, lange Anstiege, die wir ja hier nicht haben, zu fahren. Und das habe ich auch gemacht. Und das hat gut funktioniert. Es ist halt schwierig, kleidungstechnisch bei 0 Grad bis minus 5 Grad bergab zu fahren, weil es wird zwangsläufig kalt irgendwann, und zwar richtig. Und dann habe ich das gemacht, was ich eigentlich nie mache. Ich habe nämlich Wechselklamotten im Rucksack dabei gehabt und wenn ich dann erst hochgefahren bin, habe ich mich oben umgezogen, trocken gemacht und bin dann wieder runtergefahren. Das war auch kalt genug. Oder ich bin direkt aus der Wohnung raus und erstmal runtergefahren, eine halbe Stunde, um dann wieder mich aufzuwärmen bei der Auffahrt. Das ist der deutlich bessere Weg gewesen, weil da friert man nämlich dann fast gar nicht.
Hast du dann Überschuhe oder hast du Winterschuhe? So richtige Gerotex oder was auch immer?
Ja, ich habe so Shimano-Winterschuhe. Haben völlig ausgereicht. Also ich hatte keine kalten Füße. Ich habe das Problem eher, dass die Stirn wird kalt, obwohl ich mit Mütze und so weiter. Aber also die Stirn wird extrem kalt und Oberkörper halt. Ne? Vor allen Dingen, wenn du so ein bisschen angefeuchtet, angeschwitzt bist. Aber auch da hatte ich diesmal eine ganz gute Klamottenwahl getroffen und bin echt zufrieden. Letzten Endes bin ich 10 Stunden Rad gefahren in der Woche, wo wir da waren, habe 4 Einheiten gemacht. Die längste waren 3,5 Stunden ungefähr. Habe auch richtig Höhenmeter gemacht für die derzeitigen Verhältnisse und habe mich echt gut gefühlt. Also das hat alles richtig gut geklappt.
Trinkflasche oder Trinkrucksack?
Trinkflasche. Aber erschreckenderweise nie viel getrunken.
Ja, ist bei Kälte ja meistens so, dass man...
Also eingefroren ist da nichts.
Keinen Durst hat.
So kalt war es dann nicht. Komischerweise ist es nicht eingefroren. Aber mehr als eine halbe Trinkflasche habe ich echt nie getrunken. Ne? Das ist schon krass.
Hm.
Eigentlich versuche ich da drauf zu achten, aber ja, die wird dann auch durch die Kälte wird das halt auch steif, dann kannst du da nicht so gut draus trinken und irgendwie sitzt du da ja auch relativ steif auf dem Rad bei der Kälte und versuchst jede Bewegung zu vermeiden, die nicht gemacht werden muss, weil es ist halt nicht fluffig, ne? Es ist nicht fluffig, sondern sitzt da halt drauf auf der Karre und ja. Aber ich habe echt schöne Strecken gefunden. Denn das, wie gesagt, das eine Mal runter ins Eisacktal und dann so ein Stück auf dem Radweg unter der Brennerautobahn, den wir damals gefahren sind, als wir diese Überführung auf der unserer Katastrophenetappe hatten. Die 4. damals von St. Vigil nach Kaltern war das, glaube ich. Mhm. Durch die ganzen Tunnel und so weiter. Und dann bin ich wieder links rauf durch so ein Tal an so einem Bach lang, relativ lang. Das waren 1000 Höhenmeter am Stück ungefähr. Auf so einer ganz, ganz wenig befahrenen Seitenstraße, nur einspurig. Das war herrlich. Also die Sonne schien oben dann erst. Unten war natürlich schattig, da war es noch mal kälter. Aber es war geil. Das hat richtig, richtig Laune gemacht. Und wir hatten eine Woche lang blauen Himmel mit Sonnenschein. Und es hat wirklich gut getan. Also hat sich gelohnt. Nebenher noch wandern und Schlitten fahren. Also es war so ein richtiger Aktivurlaub. Wir sind halt morgens aus der Wohnung und sind dann halt nachmittags wieder rein und waren im Prinzip den ganzen Tag in der frischen Luft.
Gut, nochmal den Akku getankt für das kommende Jahr.
War exotisch, ne? Das als Radtrainingslager so anzusetzen. Aber ich bin halt kein Wintersportler mehr. Und ich bin dann halt teilweise auch hochgefahren ins Skigebiet auf einer Mautstraße, die für Fahrräder freigegeben ist. Kannst du dann die 800 Höhenmeter ins Skigebiet hochfahren, wo auch im Prinzip kein Verkehr ist. Und dann habe ich meine Mädels da getroffen, haben wir uns schön auf eine Hütte auch gesetzt und einen Kaffee getrunken und eine Bretteljause und so weiter. Und dann sind die wieder ins Skigebiet zum Skifahren und ich bin wieder runtergefahren. Das war cool. Also das war richtig cool.
Kriege ich gerade Hunger so auf so Kaiserschmarrn, Apfelstrudel, Germknödel, irgendwie so.
Den besten Kaiserschmarrn meines Lebens gegessen. Auf so einer kleinen Skihütte, wirklich nur klein, vielleicht 30 Quadratmeter Schankraum, drei Sterneköche in der Küche, die sich gegenseitig auf die Füße getreten haben. Und da hat Frieda... hat sich einen Kaiserschmarrn bestellt, den hat es natürlich nicht geschafft und ich habe dann den Rest gegessen. Das war unfassbar gut. Mm. Unfassbar gut.
Mit Rosinen oder ohne?
Ohne. Mit Vanillesoße. Spielt aber keine Rolle. Die Konsistenz und der Geschmack, also sowas habe ich vorher noch nicht gegessen. Also hatte natürlich auch seinen Preis.
Ja, wenn du drei Köche ernährst.
Ja, Annika hatte Geburtstag und die hat sich das gewünscht, dass wir da hinwandern. Wir sind da also dann hoch und dann da hingewandert, mit dem Schlitten auch und haben uns dann da reingesetzt, waren auch relativ früh dran, sodass es noch nicht so voll war. Und war schön. Das war wirklich schön. Kann man nicht jeden Tag hingehen, ist zu teuer, aber mal zu einem besonderen Anlass, die Gostner Schweige auf der Seisealm.
Mhm.
Sehr zu empfehlen.
Aber ihr wart auch jetzt über Silvester da, ne?
Ja, genau, den Jahreswechsel haben wir da auch erlebt. Das war ziemlich spannend, muss ich sagen. Die beiden haben gepennt und ich war dann um 12 noch wach und ich habe dann mir das Feuerwerk angeguckt, was es offiziell gar nicht geben darf, weil in ganz Südtirol ist offiziell Feuerwerksverbot wegen der Tiere und der Umwelt und so weiter. So hat es mir unsere Herbergsmutter dann auch am nächsten Tag erklärt. Aber Das ist also in jedem Ort, den ich da sehen konnte, war zentral ein richtig fettes Feuerwerk, auf jedem Berg quasi. Und man konnte halt weit gucken, weil es waren immer sternklare Nächte, also mega geiles Sternfirmament und dann auch konntest du halt so weit gucken, bis die Berge zu hoch waren. Und dann hast du halt das Feuerwerk auch gesehen, was im Tal war, und hast quasi von oben nach unten drauf geguckt. Das war schon geil. Das war wirklich schön.
Wir waren im Musical, Silvester. War auch nicht schlecht. Chicago. Gut gesungen, tänzerisch ausbaufähig, aber war mal eine gute Geschichte. Wir waren sonst immer beim Feuerwerk der Turnkunst und haben uns halt so, Touren angeguckt.
Stimmt, da war ich auch mal. Ja.
Ein paar Jahre gemacht und jetzt haben wir mal was anderes gemacht. Waren in Europa, haben sie halt Chicago aufgeführt und vorher noch nett gegessen beim Italiener. Den Sohn und Mann hatten wir beim Kumpel ausquartiert, also sprich nur Frau und Kind waren dabei. Und vor Mitternacht waren wir dann auch schon wieder zu Hause und haben uns dann noch ein bisschen das Feuerwerk angeguckt. Selbst haben wir keins fabriziert. Ich habe da auch gar kein Bedürfnis mehr nach. Ich weiß nicht, wann der Podcast hier veröffentlicht wird, aber ich habe auch so einer Petition bin ich gefolgt, ne, Böllerverbot, weil ich finde, in der heutigen Zeit braucht man tatsächlich nicht, dass alle böllern müssen. Zentrale Feuerwerke, so wie es dann da wohl in Südtirol war, finde ich vollkommen ausreichend. Und diese Böller fabrizieren nur Ärger.
Ja, sehe ich auch so. Also bin da auch komplett von ab. Ich guck mir so ein professionelles Feuerwerk, so wie es ja in Herrenhausen, da gibt es ja immer die Weltmeisterschaften einmal im Jahr oder so, ne? In Herrenhäuser Gärten in Hannover. Gucke ich mir gerne mal an, aber selber, ach, nee.
Es gibt andere Möglichkeiten, dass man da so einen Jahreswechsel, glaube ich, feierlich gestalten kann.
Ja, und das war ansonsten halt auch ganz ruhig bei uns da, ne? Wir waren auf so einem Bauernhof, oberhalb des Ortes, so 150 Meter oberhalb, so ein bisschen in der Einsamkeit lag, ganz ruhig. Unweit war der Felser Weiher, das ist so ein Ausflugsziel da, der war natürlich zugefroren, da gibt es auch so zwei Restaurants oder so Hütten. Und da haben sie halt, da konntest du Eis laufen, da konntest du auch Eis baden. Die hatten da extra so eine Eisbadestelle freigehalten mit Bademeister, der dann auch da dich überwacht und mit Stoppuhr und dir genau sagt und so weiter. War so 10 Minuten Fußmarsch weg durch den Wald, über so einen Wanderweg. Wir sind auch einmal da gewesen, sind zum Eislaufen und haben dann da eine Jause auf der Hütte genommen. Zum Eisbaden habe ich es dann aber da doch nicht geschafft. Das war mir dann irgendwie, hatte irgendwie nicht in die Tagesabläufe gepasst. Aber wäre mal spannend gewesen. Vielleicht nächstes Jahr.
Habt ihr das nochmal vor, ja?
Die beiden sind schon in den Planungen sehr weit fortgeschritten.
Ja, gut. Deine Tochter muss ja ihre Skifahrkünste auch weiter ausbauen.
Ja, das kann sie jetzt. Also die kann tatsächlich Skifahren. Die hat 3 Privatstunden gehabt bei einer Skilehrerin. Und dann am zweiten Tag ging es dann gleich richtig rund. Ne, am ersten sogar schon. Aber da ist sie noch nicht selbst gefahren. Da ist sie dann immer so, ne, mit Körperkontakt darunter, aber in der zweiten Stunde, da ist die schon die Piste alleine im Schneeflug. Ich meine, ich habe keine Ahnung vom Skifahren, aber sie hat es gemacht und war froh.
Ja, das muss man natürlich nicht verkümmern, ne, dieses Können, sondern das muss man weiter forcieren.
Ja, ist natürlich schwierig, das hier bei uns in der Gegend zu manifestieren, ne, weil es geht einfach nicht, ist ja kein Schnee. Und naja, aber schauen wir mal, was vielleicht passiert im Harz noch was über den Winter. Dann fahren die beiden da mal hin, mal sehen. Aber lass uns zu uns zurückkommen.
Jawohl.
Jetzt haben wir Anfang Januar. Ja, hast du irgendwelche Kerntrainingsinhalte oder Schlüsseleinheiten geplant? Oder was sagt Join dir da?
Soweit habe ich mir den Plan noch nicht angeguckt. Die Einheiten bewegen sich meistens zwischen anderthalb und 2 Stunden. Wie genau die Inhalte sind, kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich lasse das auf mich zukommen. Es ist ja noch lang hin, ne? Für mich, aber für dich ja nicht.
Hast du eigentlich an der Festive 500 teilgenommen?
Nee, habe ich vollkommen ignoriert. Nee, also tatsächlich im Vorfeld natürlich schon mal immer, wäre schon irgendwie cool. Aber wie gesagt, ich hatte die Woche vor Weihnachten frei und nach Weihnachten muss ich dann zumindest an den Werktagen auch wieder arbeiten. Insofern habe ich da diesen Gedanken auch ganz schnell wieder verworfen und mich da nicht hingegeben. Nö, ich habe ganz normal durchtrainiert. Also ja, jeden Tag, den ich konnte, habe ich Sport gemacht, aber nicht zwingend Radfahren, aber auch nicht auch mit dem Blick auf die Kilometer. Das war egal.
Ja, ich habe es auch nur so mit dem halben Auge, weil ich hatte ja dann auch den Reisetag, da war Sport ja eh außen vor. Und all die Jahre, wo ich das jetzt immer mitgemacht habe, ich habe es ja noch nie geschafft. Ne? Ich hab noch nie Festival 500, die in den 8 Tagen die 500 Kilometer geschafft. Ich glaube, das meiste, was ich mal geschafft habe, waren 380 oder so. Weil es sind ja im Schnitt, musst du, glaube ich, 62,5 oder was fahren, wenn du es jeden Tag machen würdest. Ja, habe ich auch nicht so richtig Bock drauf, ne?
Ja, vor allem an den Tagen, an denen ja auch schon irgendwelche Fressfeiern stattfinden und so. Ah, es ist schon Selbstgeißelung, aber ja, wer es schafft, okay, allen Respekt, ziehe ich meinen Hut. Ich setze mir diesen Vorsatz erst gar nicht, weil ich wüsste, ich würde ihn nicht einhalten. Also insofern lasse ich das.
Ja, ich meine mal, guck mal, selbst mal, wenn wir jetzt dann Ende März unser richtiges gemeinsames Trainingslager auf Mallorca absolvieren, in der Woche, ja, also 500 Kilometer fahren wir da ja locker. Also das schaffen wir dann ja auch in der Realität, auf dem echten Fahrrad sitzend, mit dynamischen Bewegungen, das Rad macht unter dir was und du hast die Sonne und es ist hoffentlich ja auch warm und nicht so kalt und es regnet hoffentlich auch nicht und der Wind spielt auch immer eine Rolle. Da kann man ja ruhig mal so 120, 130 oder 150 Kilometer auch fahren und dann machst du das am nächsten Tag vielleicht nochmal. Da hast du ja ruckzuck so ein paar Kilometer drin. Also ich nehme mal an, wir werden ja es möglicherweise hinkriegen, in der Woche 600 bis 800 Kilometer da zu fahren. Das schätze ich mal so als realistisch ein, aufgrund der Erfahrungen der Jahre, wo wir das schon mal gemacht haben. Wir waren, glaube ich, auch schon mal fast 14 Tage da und da haben wir auch über 1000 Kilometer geschafft.
Ja, ich glaube 12 Tage.
Das ist ja jetzt im Vergleich zu diesen ganzen Profi-Influencern Kiki-Kram, was wir machen, ne? Die fahren ja alle das Dreifache. Wo ich mich aber allerdings frage, ey, das geht nicht. Wie geht das?
Ich weiß gar nicht, ob die tatsächlich das Dreifache fahren.
Nee, das weiß man nicht, aber die erzählen das ja immer so.
Ja, so 12 Tage Mallorca, das war schon einer der geilsten Aufenthalte der Dorferinsel, weil wir ja wirklich das richtig ausnutzen konnten. Mit Ruhetagen auch, aber auch, ich glaube, das war auch der Urlaub, wo wir die 200 Kilometer Kap von Mentoren zurückgemacht haben.
Ja, genau.
Das war schon ein Brett, ne? Und das lief ja auch ganz gut. Das war ja nicht so, dass wir danach völlig exhausted im Hotel waren, meine ich.
Nee, und genau das ist es ja. Wir haben das ja alle schon gemacht. Und wenn wir 150, 180 oder auch 200 Kilometer gefahren sind in unseren Trainingslagern, dann sind wir ja auch da nicht langsam gewesen. Das haben wir ja nun auch, wenn man jetzt mal so eine Kaffeepause abzieht, in einer reinen Fahrzeit von 7,5 Stunden geschafft. Also da ist ja auch ein hoher 20er, wenn nicht sogar ein 30er Schnitt mal gefallen auf Mallorca in der Gruppe, wenn wir dann mit 5, 6, 8 Leuten auch da waren. Aber das machen wir ja nicht jeden Tag, sondern ich glaube, das war dann unsere letzte Tour so, aber die vorherigen, selbst wenn wir mal 150 gefahren sind, ist das ja dann quasi der dritte Tag gewesen von dem Block und dann folgte ja der Ruhetag und dann steigst du ja wieder mit, weiß ich nicht, einem 100er oder 120er ein und steigerst dich dann wieder raus. Es ist ja für uns, dass wir jetzt gesagt haben, wir fahren jeden Tag, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Stunden Rad, machen wir ja nicht. Aber das müsste man ja machen, wenn man diese Umfänge so fahren wollte, wie es von anderen Seiten häufig suggeriert wird. Und da frage ich mich halt immer, hey, wenn ich mir so die Startlisten angucke und dann die Ergebnislisten bei den Wettkämpfen, an denen wir so teilnehmen, wir sind ja jetzt nicht die, die hinten irgendwo ankommen, sondern wir sind ja so solides Mittelfeld und manchmal ja auch, je nachdem, was es für eine Veranstaltung ist, auch ein bisschen weiter vorne orientiert im Ziel. Aber wo sind denn dann diese ganzen Leute, die diese angeblichen Umfänge fahren? Das sind dann Trainingsweltmeister und setzen das nicht um oder sie machen es gar nicht.
Ich weiß auch tatsächlich jetzt nicht, von welchen Influencern du jetzt genau redest. Oder
ja, unsere ganzen Podcast-Kollegen, viele von den Podcast-Kollegen,
die man so im Amateurbereich schon unterwegs sind. Also wir müssen uns ja daran orientieren, wie wir auch vor so einem Trainingslager ein Stück weit unser wöchentliches Trainingspensum haben, damit du nicht von sofort ins Hunderttausendste da reinsteigst ins Trainingslager.
Richtig.
Und insofern ist das mit dem Stundenansatz von uns ja auch für uns genau richtig. Und für andere ist vielleicht was anderes richtig, weil die einfach vielleicht auch viel mehr Stunden auf dem Rad verbringen. Weiß ich nicht.
Es kommt ja auch, letzten Endes kommt es ja auch gar nicht auf das Attribut Distanz an, Kilometer, sondern es kommt ja auf die Zeit an, die wir da auf dem Rad sitzen. Und wenn wir halt sagen, okay, den ersten Block fahren wir 2,5, 3,5, 4 Stunden oder so und beim zweiten Block machen wir dann 4, 5 und 6 oder 6,5 Stunden, dann kommt halt am Ende irgendeine Kilometeranzahl heraus, die ja völlig irrelevant ist, weil es geht ja einfach um die Zeit in Bewegung.
Ja? Genau, und vielleicht, wenn der Tag geil ist, sagen wir uns, vielleicht machen wir dann am zweiten Tag auch schon eine größere Runde, weil es einfach geil ist.
Genau, das stimmt. Vor dem Hintergrund, dass wir ja dieses Jahr so Ultra-Dinger vorhaben, wo es wirklich auch um lange Sattelzeiten geht, würde ich auch tatsächlich in der Woche Mallorca gar keinen Wert auf Intensitäten legen, sondern einfach so lange wie möglich im Sattel sitzen und fahren. Rollen, 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 rollen.
Ja, ich habe meinen Rand darauf, wäre vielleicht auch schon mal ganz schön.
Ja, und in den Bergen müssen wir auch. Das ist ja, du kannst ja nicht nach Mallorca fahren und immer nur flach in der Inselmitte rumgurken, weil ins Tramuntana-Gebirge oder da Calvia, Andratsch da die Ecke, da müssen wir ja hin. Nur, wenn wir dann keine Intensitäten fahren, sind wir auch entsprechend langsam und brauchen lange. Ne? Dann dauert halt die 120er-Runde von Arenal über durch Palma durch, über ein Col, was ist das, Grau, da an der Kaserne vorbei, über Calvia, dann hinten so ein bisschen Küstenstraße, Dea und dann wieder zurück, weiß nicht, das sind dann 100, 120 Kilometer, dann sind wir auch lange unterwegs, ne, wenn wir am Berg langsam fahren.
Ja, mal gucken, wie dann die Dynamik einsetzt.
Ja, klar, auf jeden Fall. Aber wir sind ja auch nur zu zweit, also wir haben jetzt keine große Gruppe dieses Jahr dabei. Ich bin gespannt, weil letztes Mal ist schon eine Weile her, das war das Corona-Jahr.
Ja, ich bin auch tatsächlich sehr gespannt. Hast du dich schon entschieden, ob du dein eigenes Rad mitnimmst?
Ja, das ist das Thema, wo ich mich mit beschäftige. Ich tendiere inzwischen dazu, nicht das eigene mitzunehmen, sondern mir so eine Leihhure da zu holen. Wie wir es eigentlich die letzten Jahre immer gemacht haben.
Habt ihr ja schon mal so Vorschläge geschickt von diversen Verleihern, weil das auch meine Tendenz ist.
Ja, der Holländer
ist einfach entspannter.
Der Holländer ist, glaube ich, der Verleiher unserer Wahl wieder, ne? Der Fred.
Ich tendiere tatsächlich zu einem anderen.
Ach so, okay. Also mir ist das grundsätzlich egal. Wo ich gerade gesagt habe, wir sind alleine, wir sind ja gar nicht alleine. Der Jens ist ja dabei. Schöne Grüße an dieser Stelle. Der Jens ist ja.
Ja, der gibt uns Windschatten.
Genau, und der hat schon gebucht beim Holländer. Der hat schon das Grundpaket gebucht. Das, was wir die letzten Jahre halt, wenn wir da waren, auch immer hatten. Da ist Preis-Leistung okay. Und ja, du. Mich hat so ein Posting von Lothar Leder so ein bisschen irritiert, weil der hat halt gesagt, die sind auf Mallorca angekommen und du findest halt kein Taxi, also zurzeit kein Taxi, was dann halt den großen Radkopfer mitnimmt, weil er sagt, die sind halt so satt da, ne?
Okay.
Die haben da keinen Bock mehr drauf irgendwie, so, weiß ich nicht, das hat mich so, also er hat das ganz plausibel dargestellt. Ich mag ihn ja, er ist da immer sehr klar in seinen Aussagen. Der hat ja so eine Samstags macht er ja immer so einen kleinen Wochenrückblick von dem, was so passiert ist in der Triathlon-Welt. Ist ja triathlon-spezifisch alles her, aber da sind so ein paar Aussagen drin, die mich dann auch immer interessieren. Und ja, ich meine, die Reise an sich ist ja ohne Radkoffer auch deutlich entspannter. Und wenn man sich da ein vernünftiges Rad mietet für die eine Woche, was man dann, wenn man seinen eigenen Sattel mitnimmt, vorsichtshalber, und dann nimmst du deine Wattmesspedalen mit und dein Garmin oder Wahoo und dann
genau.
Fährst du damit halt, ne? Da brauche ich keine Carbon-Laufräder, keine Hochprofil-Räder, sondern ich brauche ein funktionales Rad, am besten nach aktuellem Stand der Technik einfach mit Scheibenbremsen und 11-fach oder 12-fach Schaltung ist mir auch egal, mit einer vernünftigen Übersetzungsbandbreite und dann gucken oder halt lang, ne? Fertig.
Genau. So sehe ich das auch. Scheibenbremse wäre schon ganz gut, weil da hat man sich dran gewöhnt. Ich wüsste jetzt tatsächlich nicht, wie einfach der Rückschritt wieder auf Felgenbremse und das andere Fahrgefühl wäre.
Ja, also ich erinnere mich da echt noch so an so manches Mal, wo wir mit total ausgehärteten Felgenbremsbelägen da dann losgegurkt sind und die haben eigentlich bergab überhaupt keine Wirkung mehr gehabt. Ne? Also das war schon spannend manchmal.
Aber das ist ja noch ein bisschen hin, du bist ja vorher noch woanders.
Wir waren in Andalusien.
Ja, wie sieht's denn da aus? Gibt's da ein Update? Steht alles soweit, ne? Wird stattfinden?
Genau. Ja, genau, wir hatten nochmal, tatsächlich, ja, das ist in 6 Wochen jetzt ungefähr soweit. Das ganze Team hat Flüge gebucht, Hotels reserviert, Mietwagen schon mal ausgesucht und die Andalusier, die machen Werbung ohne Ende über ihre Homepage und vor allen Dingen über Insta und das Rennen findet statt, trotz aller Widrigkeiten, die jetzt da ja mit dieser Unwetterlage im, wann war denn das, im November war, sieht so aus, als ob das alles zum Guten sich jetzt am Ende gewendet hat und es kam aber auch bei denen, glaube ich, nie Zweifel auf, die sind eher bei uns aufgetreten. Aber nee, ist alles eingestielt. Freuen wir uns drauf und ja, sind noch 6 Wochen Zeit, also gar nicht mehr so viel Trainingszeit voraus. Ne? Bin mal gespannt. Die Jungs sind ja teilweise in der Cyclocross-Saison gerade gefangen, fahren kurze, harte Belastungen. Wie sich das dann verträgt mit, ja, ich schätze mal, das war ja schon so 4-5 Stunden vielleicht bei den ein oder anderen langen Etappen unterwegs sein werden. Wie sich das dann so verträgt mit der Form, bin ich gespannt. Also bei mir sieht es ganz gut aus. Ich bin guter Dinge. Also das hat mir jetzt in Südtirol auch nochmal Auftrieb gegeben. Da auch die langen Dinger, die ich da bergauf gefahren bin. Also ich hatte nie das Gefühl, obwohl ich mich natürlich auch echt nur rudimentär mit Energie versorgt habe. Ich bin nie leer gegangen, nie auf Grund gegangen, hatte immer das Gefühl, ich könnte noch, wenn ich wollte. Aber irgendwann hatte ich einfach auch keine Lust mehr, alleine durch die Gelte zu fahren. Aber es wäre immer noch weitergegangen.
Hm.
Das war schön.
Hast du dich denn schon entschieden, mit welchem Fahrrad du an den Start gehst?
Nö, das muss ich mit der Wade noch besprechen. Mit dem Wade, welches wir nehmen. Weil entweder nehme ich das Epic, oder ich nehme das Saturn.
Hm.
Ich weiß, das Ghost wahrscheinlich eher nicht. Aber bin ich mir aber noch nicht sicher. Spielt auch, glaube ich, keine so übergeordnete Rolle. Ich glaube, ich werd wahrscheinlich das Nikolai nehmen. Das hat sich auf der Transalp letztes Jahr bewährt und
übersteht auch die Flugreise besser oder einfacher.
Ja, auch da mache ich mir aber keine Sorgen. Ich habe noch, wie oft sind wir jetzt schon mit Rädern geflogen und überall hin? Wir hatten noch nie irgendeinen Schaden dran, oder?
Ich bin bisher mit dem Rad höchstens nach Mallorca geflogen. Das war immer okay. Ja.
Ja, ich hatte schon mal auf den Kanaren mit. Wo war ich denn noch? Im Flieger? Ja, Mallorca, ne? Eigentlich immer Mallorca, ne?
Stimmt.
Ja, letztes Jahr
Andalusien. Andalusien, ja, genau. Da hatten wir es ja auch mit. Genau. Nee, da mache ich mir auch keine Gedanken.
Vendée Globe, Stichwort.
Ah.
Sag dir was.
Ich kann das nicht aussprechen. Blitzeinschlag habe ich gelesen eben gerade noch. Blitzeinschlag, der zweite. Ne?
Genau. Ja. Habe ich eben gerade auch kurz im Video von Boris Herrmann gesehen. Ja, nur da kurzes Update. Ich habe das täglich verfolgt, also mir die Kartografie angeguckt, die Positionierung, insbesondere ja auch von Boris Herrmann. Und er ist ziemlich schlecht gestartet, muss man sagen. Hat sich dann mal vorgearbeitet, ist dann wieder stark zurückgefallen. Und die ersten drei im Rennen sind uneinholbar. Die haben, keine Ahnung, ich glaube knapp 2000 nautische Meilen Vorsprung vor dem Rest. Also die haben die besseren Winde erwischt, muss man klar sagen. Die sind, ich weiß gar nicht, wird nicht mehr lange dauern, glaube ich. Dann sind die wahrscheinlich auch schon wieder im Ziel. Und der Boris und noch ein paar andere haben damit Gewitter zu kämpfen gehabt in den letzten Stunden.
Wo sind die denn jetzt?
Ja, vor der brasilianischen Küste. Ich kann dir jetzt nicht sagen, welche Höhe das da genau ist.
Atlantik. Also,
genau.
Achso, die sind quasi von hinten gekommen.
Die Cups haben sie alle umrundet.
Ja, achso, die sind gegen die Zeit gefahren.
Jetzt komme ich ja mit Kap Horn und Kap der Guten Hoffnung hier durcheinander. Ne? Also die sind unten um Kapstadt zuerst rum, dann in den Indischen Ozean rein, Australien unten rum und dann Südamerika unten umrundet. Und jetzt auf dem Weg im Atlantik zurück Richtung Norden, in Richtung Europa. Und
genau, also die sind quasi gegen die Erdrotation gefahren, ne?
Ach Gott, was soll ich jetzt sagen? Ich glaube, du hast recht.
Ja, pass auf.
Man muss mir das gerade erstmal plastisch vorstellen.
Ja, die sind Richtung Osten gestartet.
Genau.
Also die sind quasi immer nach Osten gefahren und kommen dann irgendwann aus dem Westen wieder zurück, ne? Klingt komisch, ist aber so. Jetzt, pass auf, jetzt eine Theorie. Ich erzähle dir auch gleich, warum ich darauf komme. Es ist witzig. Wenn die jetzt tatsächlich, wo sind die gestartet?
Ich meine irgendwo im Portugiesischen.
Okay, die sind in Europa gestartet, dann sind die erstmal den Atlantik runtergeschippert und dann da unten Kapstadt drumherum und dann sind die immer Richtung Osten gefahren. Quasi gegen die Erdrotation.
Ja.
Na, also die Erde hat sich denen immer entgegengedreht quasi.
Damit sie schneller sind, ne?
Nee, sind sie nicht, wären sie nicht andersrum? Stimmt, so sind sie so schneller, als wenn sie andersrum gefahren wären, weil sie ja quasi dann die Erdrotation quasi noch überholen müssen von der Geschwindigkeit her, um dann irgendwann wieder anzukommen. Verstehst du, was ich meine?
Ja, tatsächlich weiß ich nicht, ob das die Überlegung ist, das Rennen in diese Richtung zu fahren oder ob das nicht an den der Erdkugel bedingten Windgegebenheiten liegt. Keine Ahnung. Mag sein, dass man in Richtung Tagesaufgang fährt, damit man nicht so viel Zeit verliert.
So, warum komme ich jetzt da drauf? Ich komme da drauf, weil ich hatte so eine ähnliche Diskussion oder so einen Austausch mit einer Kollegin gerade gestern. Die war nämlich in Mexiko im Urlaub. Und dann fliegt die ja in Deutschland los und dann fliegt die ja Richtung Westen die ganze Zeit nach Mexiko. Und dann gibt es ja die Zeitverschiebung und alles, ist ja klar, die Zeitzone und so weiter und so fort. Und dann hat sie mir gesagt, der Rückflug, der war schneller als der Hinflug. Nicht nur von der Geschwindigkeit wegen Jetstream und so weiter, sondern sie sagt, das hat ja auch was mit der Erdrotation zu tun, weil sie ist ja dann auf dem Rückflug quasi in Mexiko hoch und die, wenn sie dann quasi in der Theorie, wenn du dann stehen bleiben würdest in der Luft, dann dreht sich ja die Erde unter dir durch und irgendwann brauchst du ja nur wieder runter und bist in Europa, so ungefähr. So, und wenn du jetzt da so fliegst, dreht sich ja die Erde unter dir in die andere Richtung und quasi kommt dein Ziel dir ja dann quasi entgegen.
Ja, okay. Witzigerweise also
hatte ich auch eine Kollegin. Die Theorie habe nicht ich aufgestellt, aber ich finde es irgendwie absurd, aber ob das überhaupt zeitlich was ausmacht, ob die Erde sich so, ich weiß gar nicht, wie schnell die Erde sich dreht, aber es ist eine interessante Vorstellung. Und da du ja der Belesenere von uns beiden bist, vielleicht kannst du da was zu sagen.
Also ich kann nicht solche Abhandlungen über die Eistonne halten wie du. Nee, ich kann dazu gar nichts sagen. Ich kann nur sagen, dass ich eine Kollegin habe, die auch in Mexiko war, ist aber nicht die gleiche Kollegin, sondern eine andere.
Stimmt.
Und die sagt, der Hinflug war locker und easy und der Rückflug war viel ermüdender. Hat die gesagt. Möglicherweise an der Zeitverschiebung, weil danach der Jetlag mehr nach dem Rückflug einsetzt, weil du dann ja mehr Zeit aufholen musst.
Das ist ja so die gleiche Geschichte. Nee, ist es nicht. Das ist der Vergleich hinkt. Aber wenn du in einem Karussell stehst und du springst im Karussell hoch und du bewegst dich nicht mit der Geschwindigkeit des Karussells in der Luft mit, dreht sich das Karussell ja in der Theorie unter dir weiter und du landest an einer anderen Stelle.
Ja.
Als du hochgesprungen bist.
So. Ja, aber du bewegst dich ja ein Stück weit mit.
Ja, klar, weil du ja
mit der Trägheit. Du hast ja eine Anfangsgeschwindigkeit.
Da spielt ja die Trägheit der Masse eine Rolle. Aber bei dem Flieger, wo du dann quasi startest und in die entgegengesetzte Richtung der Erddrehung fährst, dreht sich ja die Erde unter dir weiter. Oder hast du dann auch einen erhöhten Widerstand zu überwinden?
Ja, der Wind dreht sich auch macht. Um dich. Keine Ahnung.
Ja, genau. Keine Ahnung. Weiß ich nicht.
Mit dieser Frage habe ich mich noch nicht beschäftigt.
Vielleicht ist es auch total lächerlich hier, aber die Frage hat sich irgendwie im Gespräch hat die sich ergeben. Und wenn du jetzt One Day Globe wieder ins Spiel bringst, muss ich da unweigerlich dran denken.
Dann aber wahrscheinlich haben zum Abschluss.
Wahrscheinlich haben Windgeschwindigkeiten, Jetstream oder auch Wasserströmung einen ganz anderen Einfluss als dieses, wo wir uns gerade drüber unterhalten haben.
Keine Ahnung. Also Boris Herrmann ist zumindest aktuell auf Platz 6 und hat noch Chancen zurückzufallen, ein paar Plätze. Ich glaube sogar bis in Richtung 10. Er kann aber auch noch locker, weil die bewegen sich im Rahmen von 20 nautischen Meilen auf Platz 4. Also das ist noch durchaus im Rahmen des Möglichen. Und das wäre sicherlich auch ein Erfolg, wenn er entweder den Platz hält oder bis 4 vorfahren kann und dann so ins Ziel kommt. Ich glaube, dann kann er auch sehr zufrieden sein.
Diese Blitzeinschläge da, haben die irgendwas kaputt gemacht?
wenn ich es richtig verstanden habe, ist sein Radar ein Stück weit ausgefallen und ein anderer Monitor ist auch schwarz, aber manche anderen Systeme laufen und Stromversorgung läuft, also scheint schon heftig gewesen zu sein, aber er wirkte jetzt nicht verzweifelt in seinem letzten Video.
War es nicht auch so, dass er in irgendeinem Sturm einmal durchgekentert ist? Dass das Boot umgekippt ist und sich dann wieder aufgestellt hat oder so?
Das habe ich von anderen Seiten auch gehört. So wie ich es verstanden habe, ist der Bug einmal quasi in eine Welle eingetaucht. Das Boot hat sich dadurch quergestellt und ist an einen anderen Kurs weitergefahren. Und das musste er dann das war in der Nacht, während er wohl schlief. Und das musste er dann erstmal irgendwie korrigieren und dann also ein paar Meilen in falsche Richtung zurückgelegt. Also von auf der Seite liegen habe ich nicht mitbekommen. Aber will ich es auch nicht ausschließen. Das ist aber.
Ja gut, liebe Zuhörer, wenn ihr was zu der Thematik Erdrotation und Abkürzungen und so weiter gegen den Strom, mit dem Strom, Zeitverschiebung was zu sagen habt, schreibt uns doch einfach mal. Wahrscheinlich ist es völliger Quatsch, was wir hier geredet haben, aber das sind so Gedanken, die auf einmal so aufploppen im Leben. man weiß es nicht. Wir danken euch, dass ihr bis hierhin mitgehört habt. Vielleicht habt ihr die ein oder andere Inspiration erfahren können oder einfach nur Spaß gehabt, uns bei unserem kleinen Talk miteinander zuzuhören. Und dann verabschieden sich die zwei Brüder auf dem Weg in die Saison 2025 erstmal wieder von euch. Und wir lassen dann spätestens in 4 Wochen wieder von uns hören. Und ihr könnt euch freuen, zwischendurch wird es sicherlich das ein oder andere Kaffeekränzchen noch zu hören geben. Und ich bin mir sicher, dass unsere Kameraden aus dem Verein da auch noch tolle Dinge zu erzählen haben. Axel, dir danke ich an dieser Stelle für den unterhaltsamen Talk. Und macht's erstmal gut.
Macht es gut. Happy Riding.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.